Die Sportshow mit Malte Asmus. Alles rund um den Sporttag auf meinsportradio.de.
Wir schauen auf das Wochenende in der GFL zurück, jetzt hier in der Sportshow auf meinsportradio.de mit unserem Kollegen Nicolas Martin von GFL Radio und TV. Hallo Nicolas.
Hallo.
Du warst am Samstag beim Jubiläumsspiel zum 25. Geburtstag der Dresden Monarchs. Die empfingen die Kiel Baltic Hurricanes und das war ein sehr punktreiches Spiel zum Geburtstag. Aus Sicht der Dresdner ging das Jubiläum dann allerdings verloren mit 42-49. Klingt nach einem sehr packenden Spiel, bei dem Dresden ja schon im ersten Viertel mit 21-0 vorne lag.
Ja, und man muss sagen, zum Glück hatte Dresden diesen Bombenstart, sonst wäre es vielleicht nicht so schön gewesen für die Zuschauer. Die Zuschauer, die 7.000 und ein paar, die da waren, ich glaube 7.190 oder so, die haben natürlich ein packendes Spiel gesehen, wo die Monarchs früh in Führung gegangen sind und wo der Stadion dann auch da war. Und es war eine Herausforderung für die Kieler, dann zu sagen, okay, wir reißen uns am Riemen und wir kommen nochmal in dieses Spiel rein. Wenn du 0-21 bist, in einem großen, also 0-21 steht in einem großen Stadion, was du nicht gewohnt bist, gegen eine, sagen wir so, dann auch aufgeheizte Atmosphäre, weil halt die 7.000 Fans hauptsächlich Dresdner Fans waren, oder vielleicht 100 Kieler da und natürlich auch Stimmung gemacht haben und dann in so ein Spiel da reinzukommen. Was war passiert? 21-0, wie passierte das? Mit dem allerersten Spielzug findet Garrett Saffron, der Quarterback, seinen freien Receiver Sebastian Sani, der läuft 70 Yards in der Endzone, steht 7-0. Die Kieler gehen 3-and-out. Müssen also punten, dieser Punt wird geblockt, die Dresdner bekommen den Ball wieder an der an der gegnerischen 7-Yard-Linie und es steht 14-0, kurz danach, weil sie halt dann doch schnell scoren können und nach dem Kiel vierten Versuch an der eigenen 40 ausspielt, der einen Quarterback-Sack endet, bekommen sie den Ball wieder an der 35 der 40-Yard-Linie. Laufen, naja, beziehungsweise mit einem Pass geht's dann relativ schnell in die Endzone und so steht's nach, ich glaube, was waren das? Lass es mal vielleicht 5 Minuten, 6 Minuten gewesen sein, 21-0. Es blieb aber das Gefühl, gut, Kiel ist halt nicht ins Spiel gekommen und Dresden hat jetzt aber auch so relativ wenig gezeigt, weil ein Big Play, einmal an der 5 gestartet oder so, einmal an der 30, ja gut, machst halt Punkte draus. Jetzt zeigt doch mal, wenn ihr jetzt mal alle anfangt, so solide zu spielen, zeigt doch mal, was hier geht. Und Kiel wird dann wieder gestoppt, muss punten, Dresden, und das ist vielleicht einer der Killer in diesem Spiel, Dresden mit dem ersten Spielzug Kiel macht dann einen Punt und das ist dann natürlich die Einladung an Dresden da wieder reinzukommen ins Spiel und an Kiel da wieder reinzukommen ins Spiel und dann steht es 21-7, Kiel kommt wieder ran, 21-14, dann kommt es die letzten Zuckungen der Dresdner Offense, ein langer Lauf von Garrett Saffron zum 28-14, ab da war es halt erstmal nur noch Kiel, die bis ins dritte Quarter ihre Führung dann auf 49-28 ausgebaut haben, also nicht nur aufgeholt haben, sondern das Spiel auch komplett gedreht haben. Und im letzten Quarter wehrt sich Dresden dann doch noch, kommt erst auf 49-35 ran und dann auf 49-42 mit 5 Minuten auf der Uhr, aber Kiel ist dann souverän genug, das Ding dann nach Hause zu bringen, müssen zwar mit 30 Sekunden auf der Uhr punten, aber punten das Ding mit an die 5-Yard-Linie, dass irgendwie die Dresdner nur noch 20 Sekunden für 95 Yards hatten und es dann kaputt gegangen ist und nicht funktioniert hat, klar. Was jetzt also bleibt, ist eine Dresdner Offense, die über weite Teile des Spiels abgemeldet war, die halt von diesem Bombenstart gelebt hat. Und wenn sie nicht das 21-0 haben am Anfang, dass sie quasi bis Mitte des dritten Quartals am Leben hält, dann haben sie auch diese Aufholjagd am Ende nicht. So, das heißt, dann kann es auch ganz schnell böse aus dem Leim geraten, wie letzte Woche gegen Braunschweig. Auf Kieler Seite Moral gezeigt, allerdings Linebacker Anthony Bess im allerletzten Play verloren. Der hatte sich das Knie rausgeschossen. Es ging jetzt heute erst das MRT, aber es ging jetzt alle davon aus, dass das Saison aus bedeutet. Das hat man auch in der Körpersprache des Athleten dann gemerkt. Mhm. Irgendwie, die wissen ja selber, wenn es eine schlimme Verletzung ist. Also ganz bitter für Kiel. Und für Dresden heißt es jetzt auch ein bisschen nach hinten schauen, weil natürlich sagt man jetzt, ja, wir haben jetzt so mit 7 gegen Kiel verloren, wenn wir das Rückspiel mit 8 gewinnen, haben wir direkt einen Vergleich gewonnen. Das Ding ist halt, ich sehe die noch nicht in direktes Rückspiel mit 8 gewinnen im aktuellen Zustand. Ja, Joseph Bergeron, der Running Back hat verletzt gefehlt, bei Dresden, aber die ist ja bisher ein Non-Faktor, auch gegen die schwachen Gegner insgesamt, die sie hatten, also bis auf Braunschweig, zweimal Hildesheim und einmal Adler haben, ist der im Schnitt ist er im Schnitt 10-mal pro Spiel gelaufen für 45 Yards, 4,5 Yards pro Spiel. Das ist jetzt kein Faktor, der einem Gegner erstmal Angst macht, ja, und man sagen könnte, das wäre ein Gamechanger gewesen, wenn er gespielt hätte. Ja, es hätte den Gameplan vielleicht ein bisschen geändert, aber es hätte, glaube ich, diese Grundtendenz der Dresdner Offense, dass sie viel schwächer ist als die letzten Jahre, so 2013 bis 2016, nicht geändert. Von daher, Dresden muss sich jetzt wirklich nach hinten orientieren, und durch die Niederlage wurde dann das Spiel Berlin gegen Köln nochmal um einiges relevanter, weil das hieß für Köln, wenn sie gewinnen, kommen sie wieder rein ins Playoff-Rennen.
Und die Kölner gewinnen mit 34 zu 29 gegen die Berlin Rebels und sind damit im Rennen.
Ja, jetzt ärgern sie sich, dass sie den direkten Vergleich nicht gewonnen haben, aber offiziell sind sie ein Aufsteiger, der gar nicht in die Playoffs will. Von daher ist er nicht ganz so schlimm. Es war aber nur ein hart umkämpftes Spiel. Also das hat Spaß gemacht zuzuschauen. Das Hinspiel ja 14 zu 6 auch schon umkämpft, diesmal ein bisschen punktreicher. Im Hinspiel hatten die Kölner ihr Passspiel noch nicht entdeckt. Das hat die letzten Wochen, da wurde dran gearbeitet. Das hat man schon gegen Kiel gesehen, dass das besser wird. Und jetzt gegen die Rebels hat man auch gesehen, dass es sehr gut funktioniert. Die Chemie zwischen Benjamin Menkes und Receiver Trevor Vasey ist einfach besser geworden. Also ein großgewachsener amerikanischer Receiver, der vielleicht nicht die Wunderwaffe ist wie so ein Xavier Mitchell bei den Kiel Baltic Hurricanes, aber halt auch seine Catches macht. Und es war irgendwie auch der ganze Nachmittag eine Sache von Mismatch. Auf der einen Seite für die Kölner Trevor Vasey als Receiver, der Cornerback Jason Owusu das Leben schwer gemacht hat, so dass sie irgendwann, die Berliner irgendwann Safety Jamal White zur Hilfe rübergeschickt haben, der immer rüberkam. Das Problem in der Geschichte ist, im dritten Quarter begeht Jamal White bei einem schon längst getackelten Spieler ein Targeting, also diese Strafe, die es seit ein paar Jahren gab, der Angriff auf den Nacken- oder Kopfbereich eines verteidigungslosen Spielers, das ist ja die deutsche Definition von Targeting, und wurde vom Platz gestellt. Und direkt im nächsten Spielzug greifen die Kölner halt den Backup-Safety an, so nach dem Motto, jetzt zeig mal, ob du das gecovert bekommst. Bekamen sie nicht, Touchdown Köln. Auf der anderen Seite war James Harris, der Quarterback, mit dem Receiver Alex von Karakone immer sehr glücklich, weil da hatte Yogi Hale, der amerikanische DB, der eigentlich Safety spielt und gestern Cornerback gespielt hat, seine Probleme. Und das war auch so ein Mismatch. Aber am Ende bringt es Köln nach Hause, auch weil die Rebels ihre erste Interception diesem Jahr geworfen haben und hat jetzt also ein Playoff-Team aus dem letzten Jahr geschlagen und hat jetzt 6-4 Punkte. Er hat jetzt 6-6 Punkte. Dresden hat 6-4 und dementsprechend hat man da ein bisschen aufgeschlossen und die Spiele Dresden gegen Köln, dieses Hinspiel in Köln ist, glaube ich, irgendwann im August und das Rückspiel ist am 2. September, also am letzten Spieltag. Da könnte es tatsächlich um einen Playoff-Platz gehen. Für die Rebels jetzt bitter, für die kommen jetzt Wochen der Wahrheit. Die haben nächste Woche ein Spiel in Braunschweig und die Woche drauf dann zu Hause ein Spiel gegen Dresden. Und was jetzt schon feststeht, durch das Targeting, durch die Ejection, wird Jamal White auf jeden Fall gegen Braunschweig fehlen. Und ohne Ami-Safety gegen Braunschweig, bei deren Receiver-Armada, das könnte nochmal schwierig werden.
Also ein sehr, sehr herber Verlust. Schauen wir in den Süden, die Saarland Hurricanes mit neuem Trainer am Start, aber mit alten Ergebnissen sozusagen, mit 18 zu 26 gegen die Marburg Mercenaries verloren.
Ja, zur Halbzeit 12-13 nach 0-0 im ersten Quarter. Also Olaf Nordsig war fort und war wohl von der Qualität des Spiels nur bedingt angetan, um das mal so zu formulieren. Das ist halt tatsächlich, es bestätigt sich, was wir gesagt haben. Also es gibt auf 1 und 2 wohl Hall und die Universe, in welcher Reihenfolge auch immer. Und dann kommt lange nichts, sportlich gesehen. Und dann kommen tabellarisch halt die Plätze 3 bis 8, wo untereinander an einem guten Tag jeder jeden schlagen kann. Aber es halt footballerisch überschaubar bleibt von der Qualität her. Deshalb also 3 und 4 kommen wohl in die Playoffs holen sich dann ziemlich üble Rutschen im Norden ab. Also einer wird ja wohl nach Braunschweig fahren, so wie es ausschaut. Der zweite tendenziell wohl nach Kiel. Wenn man jetzt anschaut, die Tabelle, das war auch so ein bisschen Must-Win für die Saarland Hurricanes, um im Playoff-Rennen zu bleiben. Jetzt haben sie das Spiel verloren. Marburg steht jetzt, das ist eigentlich ein Witz, mit 10 und 2 auf Platz 2 der Tabelle vor Frankfurt, die am Wochenende Europapokal gespielt haben, vor Ingolstadt mit 8 und 2 und die Saarland Hurricanes sind jetzt schon bei 4 und 10. Und die Saarland Hurricanes haben jetzt zwei Spiele gegen Halle in der Rechnung, Mercenaries nur eins, beide müssen noch gegen Frankfurt ran. Aber selbst wenn man jetzt rechnet, dass dass die Mercenaries gegen Halle und Frankfurt keine Chance haben werden, dann kommen sie da erstmal auf 8 Minuspunkte. Die Hurricanes durch die 2 Niederlagen gegen Frankfurt, die wir einfach mal einplanen, sind sie bei 14. Das heißt, die Mercenaries müssten jetzt noch 3 Spiele mehr verlieren als Saarland. Und das nur, wenn Saarland das Rückspiel so hoch gewinnt, dass sie einen direkten Vergleich sich holen. Also 9 Punkte. Und das wird jetzt schwer für Saarland. Also wenn die Saarland Hurricanes das Rückspiel verlieren, dann können wir sagen, sind Marburg und Ingolstadt in den Playoffs. Mhm. Auf 3 und 4, und dann ist das Rückspiel Marburg gegen Ingolstadt, wo das Entscheidende um Platz 3. Aber das ist jetzt, also wie gesagt, qualitativ ist das wirklich schwach, was die da bieten. Ja. Also das ist ob das noch GFL-Niveau ist, ist irgendwo zwischen GFL und GFL 2 und zwar im Kollektiv, alles, was da unten steht. Und also da muss ich jetzt dieses Jahr definitiv was tun. Die Saarland Hurricanes sind ein bisschen desillusioniert, weil die waren jetzt vorletztes Jahr und letztes Jahr in den Playoffs und denken, der Zug fährt halt weiter. Der ist jetzt weitergefahren, bloß halt ohne sie. Mhm. Und jetzt geht's halt darum, die Saison vernünftig zu Ende zu bekommen. Tom Smythe hatte wohl eh gesagt, der Head Coach der Saarland Hurricanes, dass das seine letzte Saison wird und hat dann wohl von sich aus gesagt, an Pfingstmontag erreicht das Team nicht mehr. Und da hat man gesagt, okay, dann macht das so keinen Sinn. Und dann versuchen wir die Saison jetzt irgendwie so vernünftig wie möglich zu Ende zu bringen. Und schauen halt, dass wir nicht auf Platz 8 landen, der ja irgendwie nur 2 Punkte dahinter ist. Von daher, ja, wird jetzt eine spannende Angelegenheit, wie es im Saarland weitergeht und wie die Saison zu Ende gebracht wird. Wie gesagt, die Playoff-Plätze im Süden scheinen im Augenblick Marburg und Ingolstadt zu belegen. Mhm. Und ich sehe jetzt keinen, der da von unten rangeschossen kommt und die plötzlich alle wieder auf den Boden der Tatsachen holen soll.
Ingolstadt am Wochenende auch gewonnen. 27-24 gegen München klingt jetzt auch erstmal nicht unbedingt überzeugend.
Nö, die hatten wohl Personalprobleme ohne Ende. Aber man könnte jetzt sagen, sie haben das Spiel trotzdem gewonnen. Und das war jetzt wichtig, weil damit haben sie auf jeden Fall einen direkten Vergleich in München, obwohl ich nicht glaube, dass das relevant wird. Aber sie punkten halt weiter und dementsprechend im Rennen mit Marburg um diesen Platz 3 sind sie halt weiterhin dabei. Jetzt heißt es erstmal, jetzt heißt es auf Ingolstädter Seite wohl dann auch wieder ein bisschen gesund werden. Aber das ist halt auch wahrscheinlich die Lernkurve eines GFL-Teams, dass du, besonders eines Aufsteigers, dass du halt, dass die GFL halt physischer ist und du halt mehr Verletzte und Ausfälle hast. Das musste ja Köln auch schon schmerzhaft erfahren. In der D-Line sieht es jetzt wieder ein bisschen besser aus, aber da waren 2-3 Wochen dazwischen, wo die Kölner auch personell ein bisschen aus dem letzten Loch gepfiffen haben. Das ist in der GFL einfach so. Und die Dukes, ja, aber wenn man jetzt die Bilanz drunter zieht, ja, das sah vielleicht nicht immer gut aus, aber die Dukes sind als Aufsteiger auf einem guten Weg in die Playoffs. Und das anscheinend relativ uncontested, wenn man sich die Tabelle anschaut. Von daher, wenn man doch das Hinspiel gegen Marburg rechnet, dass sie echt nicht verlieren müssen, dass sie eigentlich fast schon gewinnen müssen, dann könnten sie auch genauso statt 8-2 bei 10-0 stehen. Mhm. Und das ist ja eigentlich das Positive, was die Ingolstädter mitnehmen können. Ja, sie müssen dann an der Kader tiefer arbeiten. Wahrscheinlich Lesson Learned. Das kann man sich schon mal aufschreiben für die Offseason 2017, 2018. Aber im Augenblick sieht es ganz gut aus. Und wie gesagt, wenn man sich die Tabelle im Augenblick anschaut, wer soll denn da noch kommen und den Druck machen? Also die sind alle bei 2-10, 2-12, 2-14 da hinten. Die Saarland Hurricanes 2-4, aber die Hurricanes, wie gesagt, haben nächste Woche das Spiel in Marburg und haben das Hinspiel gegen Ingolstadt schon mit 20 verloren. Das heißt, der direkte Vergleich sieht eh gut aus für Ingolstadt. Im Augenblick spricht alles für Ingolstadt und Marburg.
Und vorne spricht alles für die Schwäbisch Hall Unicorns, die mit 41-7 gegen die Allgäu Comets gewonnen haben und den Comets nur im letzten Viertel dann nochmal einen Touchdown ermöglicht haben.
Ja, wobei die Unicorns wohl auch mit Personalnot hingefahren sind, kann natürlich auch sein, dass dann der eine oder andere gesagt hat, ja, wisst ihr, also ich habe da Wehwehchen und das in Kempten schafft ja ohne mich. Das könnte ich mir jetzt auch vorstellen, Donnerstag, Sonntagsspiel und naja, man will es ja nicht wehtun. Also ich weiß jetzt nicht, ob es so war, ja, aber das vielleicht nicht, also es ist ja immer so, es gibt halt Spiele, da werden Spieler eher geschont als Playoff-Spiele. Ja, also bei Playoff-Spielen beißen alle auf die Zähne und spielen. Bei solchen Spielen wird dann vielleicht eher gesagt, du, ohne mich. Und von daher, also das war jetzt, die Punktedifferenz ist in der GFL ja eh erst relevant, wenn direkt der Vergleich unentschieden ausgeht. Von daher, ob die sie jetzt 40-6 oder 70-6 oder 106 schlagen, eine Banane, wichtig sind die 2 Pluspunkte, dass man halt da den Sieg einfährt und nicht dumm hinlegt. Und von daher, für Hall, alles nach Plan.
Am nächsten Wochenende sind wir natürlich auch wieder mit der GFL live am Start hier auf meinsportradio.de. Schaut mal bei uns auf der Webseite vorbei. Da stehen die genauen Anstoßzeiten bzw. die Startzeiten unserer Live-Übertragung. Nicola, lass uns in die GFL 2 schauen. Lass mal im Süden anfangen. Unserer, ja, gerne zitierten Wundertüte. Haben denn die Ergebnisse vom Wochenende jetzt an dieser Wundertütigkeit irgendwas ändern können? Haben sie dir jetzt mehr Klarheit gegeben? Zum Beispiel der 43-14-Sieg der Nürnberg Rams gegen die Gießen Golden Dragons?
Das wäre endlich mal ein Ergebnis, wo man sagen könnte, okay, das kann man einordnen. Der Nürnberg war ja eigentlich der Favorit auf den Aufstieg in dieser Liga, eine starke Offense. Und irgendwie hatten die ein paar Spiele Sand im Getriebe. Und deshalb stand ja Gießen da oben, und sie alle dachten, warum? So, jetzt wurde die Welt ein bisschen gerade gerückt, dass Gießen halt tatsächlich vielleicht nicht ganz so stark ist, wie es die Tabellenposition am Anfang ausgesagt hat. Nürnberg kommt also wieder ran, hat jetzt 6-4 Punkte hinter Gießen mit 7-3 und dementsprechend also ist man jetzt wieder auf Kurs. Wenn ich jetzt ein bisschen weitergehe und sehe, dass die Ravensburg Razorbacks jetzt diese GFL 2 anführen, ja, das war jetzt nicht zwingend zu erwarten, aber auch da sind noch ein paar Spiele zu spielen, aber das ist immer so, die Negativpunkte, die sich da türmen jetzt bei allen, das wird jetzt interessant bis zum Saisonende. Also jetzt ist Albershausen, die ja zwischendurch mal vielleicht einen Shot gehabt hätten, noch die Tabellenführung bei 5-9 Punkten, müssen jetzt doch wieder aufpassen nach hinten raus, weil wenn die Fürsty Razorbacks ein paar Mal punkten, dann könnte auch Albershausen auf dem 7. Platz landen. Mhm. Kirchdorf wissen wir nicht so recht, weil die haben erst 3 Spiele gespielt. Die stehen zwar auf Platz 6 mit 3-3, aber nach diesem Unentschieden gegen Wiesbaden ist da ja durchaus was drin. Die Phantoms haben schon 5 Negativpunkte. Also da ist viel Raum für Interpretation, aber sag mal, dass die Rams die Gießener schlagen, hat irgendwie was Beruhigendes. Das macht irgendwie, dann hat man doch nicht alles falsch vorhergesagt. Und wie gesagt, die Gießen, also die haben jetzt, die dürfen jetzt durch diesen guten Start schon mal einen großen Schritt Richtung Klassenerhalt gemacht haben. Ich denke mal, ein Sieg noch und dann ist das Ding in trockenen Tüchern. Und was dann oben passiert, ja mein Gott, also dadurch, dass es halt nur 2 Spieltage sind, könnte es halt ein bisschen schneller gehen, weil wir haben ja dann schon fast die Hälfte der Saison rum in der GFL 2 Süd, weil ja alle, die meisten schon 5 Spiele gespielt haben. Ich lass mich überraschen, aber wie gesagt, es gibt keinen Überflieger in der GFL 2 Süd, es gibt kein richtig schlechtes Team in der GFL Süd. Von daher stehen die, es ist jetzt mal für die Relegation ein schlechtes Zeichen für das GFL 2 Team, das dann echt 2 gute Spieler abliefern muss, wahrscheinlich gegen den GFLer eine Chance zu haben.
Mhm. Auf jeden Fall gewinnen die Razorbacks aus Ravensburg mit 42-38 noch gegen Albershausen. Im Norden, da schlagen die Rostock Griffins mit 47-27 die Essen Ascindia Cardinals und setzen sich ja im Abstiegskampf ein bisschen ab.
Das war ein wichtiger Sieg für Rostock, ja. Das war tatsächlich sehr wichtig, weil die Rostocker haben jetzt 4-8 Punkte, sind an den Essenern vorbeigegangen, die 2-8 haben. Und das sind diese Punkte, die du holen musst im Abstiegskampf gegen direkte Konkurrenten, zumal die Konkurrenz ja jetzt auch nicht schläft. Langfeld, der andere Aussteiger, ist auch schon bei 6-8 Punkten. Also von daher ist da Bewegung drin am Ende der Tabelle auch. Also im Grunde genommen ist es ja bei der GFL 2 Nord so, wir haben 2 Teams vorne weg, die Düsseldorf und die Potsdamer. Ja. Und ab da beginnt der Abstiegskampf ab Platz 3, weil da ist nichts in trockenen Tüchern. Bonn hat 6-6 Punkte, der Tabellenletzte Lübeck hat 2-10. Das ist jetzt nichts, was ich ein beruhigendes Polster nennen würde. Von daher, ja, es sind 2 Welten, aber zumindest kann man sagen, es ist an allen Fronten spannend. Und so das Gefühl ist ja auch da, dass von 3-8, ähnlich wie in der GFL Süd, jeder jeden schlagen kann. Und dass deshalb sich da noch ein bisschen was verschieben kann. Lübeck ist jetzt natürlich erstmal am Tabellenende angekommen. Das ist für die ganz bitter. Man muss aber dazu sagen, 5 Spiele, die sie gespielt haben, waren 2 gegen Potsdam, 1 gegen Düsseldorf. Mhm. Von den 5 Niederlagen, meine ich. 2 gegen Potsdam, 1 gegen Düsseldorf. Wo man sich auf Seiten der Lübecker ärgern kann, ist natürlich die Niederlage zu Hause gegen Langenfeld letzte Woche, die war unnötig, aber ansonsten war jetzt nichts dabei, wo du sagen könntest, okay, wenn sie nicht aufsteigen können, dann sind sie wirklich außer Plan. Die anderen müssen auch nochmal alle 2-mal gegen Potsdam und gegen Düsseldorf ran. Von daher wird sich da wieder austarieren. Die Lübecker müssen halt jetzt aber auch halt solche Spiele wie gegen das Rückspiel in Bonn oder das Rückspiel in Essen oder das Rückspiel in Langenfeld dann aber auch mal gewinnen, um Punkte zusammen da unten rauszukommen. aber also es ist jetzt nicht so, dass sie abgehängt sind und keine Chance haben, nur sie müssen jetzt halt irgendwann mal ihre Punkte machen. Das ist halt die, ich weiß halt nicht, inwiefern die Mannschaft darauf eingestellt war, dass es halt schon früh nicht mehr gegen den Aufstieg geht und schon früh exklusiv gegen den Abstieg und das ziemlich radikal. Aber wenn sie sich jetzt fangen, dann sollte Lübeck noch was möglich sein, auch wenn es im Augenblick natürlich so aussieht.
Also wir werden es weiter im Blick behalten, natürlich hier auf meinsportradio.de, live bei uns im Programm oder auch in der Sportshow, dann in den Highlights. Und am Freitag, da hören wir uns dann wieder hier auf meinsportradio.de mit der Vorschau auf das nächste Wochenende. Und da steht dann natürlich auch wieder in GFL und GFL 2 einiges an. Ich sag für heute vielen Dank an Nicolas Martin von GFL Radio und TV.
Die BMW International Open, live auf meinsportradio.de. Vom 22. bis 25. Juni berichtet meinsportradio.de live aus dem Golfclub München-Eichenried. Sei dabei, wenn Henrik Stenson, Sergio Garcia und Co. an den Abschlag gehen. Mit umfangreichen Hintergrundberichten, Interviews direkt vom Grün und natürlich der Live-Berichterstattung vom Turniergeschehen bietet dir meinsportradio.de das Golfsport-Komplettpaket. Die BMW International Open. Live auf meinsportradio.de.